Lieben, ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen und war innerlich sehr, sehr bewegt in der Vorbereitung auf die Predigt in Bezug auf dieses Thema, auf diesen Tag, dass Jesus wiederkommen wird, dass er in den Himmel aufgefahren ist und dass er wiederkommt. Ich möchte mit euch einen Text lesen, ein Gleichnis lesen, das Jesus uns direkt nach seiner Endzeitrede, der Ölbergrede in Matthäus 25 gegeben hat. Direkt nachdem er über all die Dinge gesprochen hat, die geschehen müssen, bis er wiederkommt. Und dann kommen in Kapitel 25 einige Gleichnisse und die haben es in sich. Die sind so klar und scharf formuliert und gleichzeitig trotzdem so voller Trost und Hoffnung, dass ich mit euch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen oder den 10 Brautjungfern, könnten wir sagen, lesen möchte. Matthäus 25, 1 bis 10. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen aber waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit in den Gefäßen, zusammen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf: Siehe, der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Keineswegs, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft euch für euch selbst. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf! Er beantwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich glaube, jeder von uns kann es nicht leiden, zu spät zu kommen. So geht es mir. Die größten Stresssituationen in meiner Familie persönlich ist, wenn wir zu spät kommen und alles ist hektisch und ich werde ganz aufgeregt und dann packt man alles zusammen und geht los. Ich erinnere mich noch in der 4. Klasse bei Frau Berg. Bin einmal weinend zur Schule gelaufen, weil es war schon zu spät. Und ich wusste, ich werde da reingehen und werde klopfen. Und dann wird mich ein Donnerwetter und Gewitter erwarten. Ich bin trotzdem hingegangen. Es gab keine andere Lösung. Ich musste rein, ich musste klopfen und sagen: Entschuldigung, Frau Berg, meine Eltern waren nicht zu Hause, ich habe verschlafen. Und dann gab es, glaube ich, doch kein Donnerwetter. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich kam zu spät. Manchmal ist es noch etwas schlimmer. Man kommt zu spät zur Schule, was kann es schon geben? Man kommt zu spät zum Vorstellungsgespräch. Dann wäre die Tragödie noch größer und äußerst, äußerst peinlich. Man kommt zu spät zum Flug und das Ding wird gecancelt und man kann nicht mehr mit. Ich las kürzlich von einem Ehepaar, die nicht rechtzeitig zum Kreuzfahrtschiff zurückkam beim Landgang und das Schiff fuhr einfach weg und die standen da und mussten irgendwie anders nach Hause kommen. Alles Tragödien, aber alles irgendwie wieder zu regeln. Dann nimmt man einen anderen Job, dann nimmt man ein anderes Flugzeug. Jesus redet hier aber über eine Sache, dass wer hier zu spät ist, der kann nie wieder diese Möglichkeit wahrnehmen. Da gibt es dann nicht den Extraweg, der halt ein bisschen teurer ist. die extra Meile, die ein bisschen größerer Umweg ist, wer hier zu spät kommt, der ist für alle Ewigkeit zu spät. Die Lieben, das muss uns so wach machen, diese Botschaft. Und das Schöne in diesem Gleichnis ist, Jesus interpretiert die Hauptbotschaft ja selbst in Vers 13. Er sagt, wacht also. Also ich erzähle euch diese Geschichte, damit ihr wacht, damit ihr hellwach seid, aufgeweckt und denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Es ist, als ob wir wissen, irgendwann geht der Flug, irgendwann fährt der Zug, ich habe einen groben Zeitrahmen, aber ich weiß nicht wann, deswegen stehe ich an diesem Bahnhof, stehe ich auf dem Flughafen und ich warte, die Koffer sind gepackt, ich warte nur auf das Signal und dann sage ich, okay, los geht's Kinder, ab zum Flugzeug, keine Zeit, um Kaffee kaufen zu gehen, sich noch ins Restaurant zu setzen, irgendwann mal bald geht's los. Wer sind die Adressaten dieses Gleichnisses? Es sind die Jünger. Ihr wacht also. Also das erzählt Jesus seinen 12 Jüngern, kurz bevor er stirbt, aufersteht und in den Himmel auffährt. Was ist die Botschaft? Seid allezeit bereit für meine Wiederkunft. Und diesen Aufruf, wacht also, finden wir 5-mal in dieser Predigt. Wenn man ab Kapitel 24 liest und das Kapitel 25, 5-mal die gleiche Botschaft. Nur ein paar Beispiele, 24, 42, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Nur 2 Verse später, 44, deshalb auch ihr seid bereit, denn an einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Irgendwann, wenn niemand damit rechnen wird, das ist ja dieses herrliche Beispiel von den 2 Leuten auf dem Feld. Einer wird genommen und der andere bleibt. 2 Leute beim Mahlen, einer wird genommen. Also nicht beim Mahlen, sondern beim Mühlemahlen. Einer wird genommen und einer bleibt. Wacht also. Ich will kurz klarstellen, es gibt hier die abenteuerlichsten Auslegungen zu diesen Gleichnissen von Jesus. Und ich verstehe das gar nicht, weil es ist so offensichtlich klar, manche reden davon, das sind die gläubig geworden in der Trübsalzeit. Dann frage ich mich, warum sagt Jesus dann seinen Jüngern, wacht also, wenn es eine ganz spezielle Randgruppe ist, die irgendwann mal vielleicht wachen soll. Andere sagen, hier ist das Volk Israel gemeint. Und ich frage mich, ja, wo habt ihr sowas her? Da steht gar nichts davon in diesem Text. Nein, er richtet es an seine Jünger. Und er spricht über seine Wiederkunft. Peter hat den Text gerade gelesen aus Apostelgeschichte 1. Dieser Blick, den die Jünger haben, als sie auf dem Berg sich treffen und Jesus vor ihnen in den Himmel auffährt und sie starren noch in den Himmel, völlig entgeistert, verwundert, was hier eigentlich gerade passiert. Und dann kommen die Engel und sagen zu ihnen, Apostelgeschichte 1, Vers 10, und als sie gespannt in den Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleider bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was seht ihr hinauf in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Ihr Lieben, es ist eine sichtbare Wiederkunft, so wie er aufgefahren ist, so wird er kommen. Und dann sagen sie ihnen, hört auf, den Himmel zu starren, das dauert noch eine Weile, bis er kommt. Ihr geht nach Jerusalem. Ihr habt einen Auftrag. Und ihr Lieben, das gilt für uns. Und seit 2000 Jahren warten die Christen auf diese Wiederkunft. Eine lange Zeit. Eine sehr lange Zeit. Und Jesus sagt generell an alle Jünger, nicht nur an uns im 21. Jahrhundert, er sagt es zu einem Petrus, er sagt es zu den Christen im 3. Jahrhundert, im 7. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert, wacht! Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, die Biografien lesen und die Bücher, jede Generation von Christen wartete. Jede. Wir könnten jetzt rückblickend sagen, ach, das hat ja noch 1700 Jahre mindestens gedauert, bis es kommt, aber das war die richtige Haltung. Und immer wieder in der Weltgeschichte schien es so greifbar nah zu sein. Die Dinge, so wie Jesus sie in Kapitel 24 beschreibt, in der Endzeit, sie schienen so greifbar zu sein. Lass kürzlich ein Buch, ich habe mich total verwundert, die Gründung Amerikas von den Pilgervätern entstand, weil sie die Endzeitrede Jesu so deuteten, dass der Papst der Antichrist ist und sie das tausendjährige Reich in Amerika aufbauen wollten. Kein Witz. Ganz klar geschrieben, sie dachten, das ist das glorreiche, gelobte Land. Sie müssen da jetzt drüber und sie bauen den Gottesstaat dort auf. Die Pilgerväter, die mit der Mayflower und späteren Generationen rübergingen. Und Jesus kam nicht. Ihr Lieben, die Zeit des Dritten Reiches im 20. Jahrhundert, wenn ihr mal die Endzeitrede liest, Matthäus 24, hätte ich damals gelebt, ich hätte gesagt, definitiv. Also wenn das nicht passt, was hier gerade vor unseren Augen passiert, die Welt explodiert. Krieg und Leid überall, Millionen Leute sterben. Erdbeben, Moment, die Atombomben, die da plötzlich in die Luft gehen. Und mittendrin das Volk Israel, gegen das sich die Feindschaft richtet und der Mord. Also wenn das nicht passt und die Christen erwarteten, jetzt muss er wiederkommen. Das ist ja wie die Drangsalzzeit in Perfektion. Und er kam nicht. Also wir sollen jetzt aufhören zu warten, zu sagen, ja, es dauert ja schon 2000 Jahre. Jesus sagt, nein, wartet und wacht. Deutet auch die Zeichen der Zeit. Und trotzdem wird es ein Moment sein, an dem seltsamerweise niemand damit rechnet. Verstehe ich auch nicht ganz. Weil er sagt in Kapitel 24, Zeichen nach Zeichen. Und in 25 sagt er, aber wisst ihr was? Alle werden schlafen. Lass uns das einmal näher anschauen und versuchen, dieses Gleichnis zu verstehen. Das Hauptproblem mit den Gleichnissen Jesu ist, wir lesen sie mit unserer westlichen Brille. Lass mich raten, hier ist die Hochzeit und wir haben uns gerade gefragt, wo ist die Braut? Irgendwie, also es gibt einen Bräutigam, es gibt Brautjungfern, aber wer heiratet denn da überhaupt? Wo ist die Braut? Warum sind es 10 Brautjungfern? Ich meine, es ist ja gerade in Mode, dass da irgendwie ganz viele stehen, aber mit 10 habe ich selbst noch nie gesehen. Warum sind da jetzt 10 plötzlich? Warum kommt der Bräutigam plötzlich mit Trompetenschall und keiner wartet auf ihn? Und warum sitzen die da überhaupt? Und wir verstehen das Ganze nicht, weil wir es mit unserer westlichen Brille lesen. Das macht aber Sinn und wir müssen begreifen, wie Juden Hochzeit feierten. Und es ist ein herrliches Bild auf die Wiederkunft Jesu. Also die Hochzeit, wie lief sie? Es waren 3 Stufen. Die erste Stufe war, und das klingt jetzt politisch nicht so ganz korrekt für uns, da trafen sich 2 Väter oder Familien und arrangierten eine Ehe. Sagten, das würde doch gut passen, vielleicht hier mein Sohn, der ist jetzt 16 und deine Tochter ist 14. Noch ein bisschen älter müssen sie vielleicht werden und das Alter stimmt tatsächlich, sie heirateten sehr, sehr früh in der Regel. Und das könnte doch funktionieren, noch mit den Familien, dass es da keine Konflikte mehr gibt. Und dann einigte man sich, es wurde eine Summe gezahlt auch dann hierfür und die Ehe wurde arrangiert. Und dann kam die zweite Stufe. Oft sahen sich diese zu Vermählenden, also der Mann und die Frau oder der Jüngling und die junge Frau, gar nichts davor. Dann kam die Verlobung. Und wir denken, Verlobung, ach so, der kniet sich hin und steckt einen Ring an, willst du mich heiraten? Ja, ich will. Überhaupt nichts, hat damit gar nichts zu tun. Da wurde schlicht und ergreifend mit der Verlobung ein Ehevertrag unterzeichnet. Und dann gab es auch kein Zurück mehr. Verlobung bedeutete Standesamt, könnten wir sagen. Da wurde der Ehevertrag unterzeichnet. Und diejenigen, die Verlobung einleiteten und Zeugen dieses Ereignisses waren, die unterzeichneten diesen Ehevertrag mit, man nennt es die Ketuba. Und dann war dieses Verlöbnis erstmal einfach da, aber sie lebten nicht zusammen. Der junge Mann, und jetzt wird es ganz interessant, in der dritten Stufe, musste ins Haus seines Vaters zurückkehren und ein Zimmer oder eine Wohnung vorbereiten und zeigen, dass er selbst für sich und die Frau sorgen kann. Und wenn er fertig war mit dem Häuschen oder dem Zimmer oder der Wohnung oder wie auch immer hier die Familienumstände waren, in der Regel im Hause des Vaters oder auf seinem Grundstück, dann kam er zurück und es dauerte oft 1 bis 1,5 Jahre. Er kam zurück und tatsächlich wurde eine Trompete geblasen oder irgendein Horn. Und mit diesem Zurückkommen warteten die Braut und die Brautfamilie und ihre Brautjungfern, die in der Regel auch sehr junge Frauen waren, also sie waren noch nicht verheiratet, 14, 12, 13, 16, 18, und sie warteten mit der Braut und begleiteten die Braut mit einem Fackelzug und mit großem Tamtam. Wer die Juden kennt, der weiß, da wird dann gelacht und getanzt und gefeiert und Musik gespielt, zum Haus des Vaters. Und im Haus des Vaters wurde Hochzeit gefeiert, zum Beispiel die Hochzeit zu Kana, wo Jesus mit seinen Jüngern hinkam. Das war das Fest. Aber dieser ganze Prozess vorher, den müssen wir begreifen, um auch unser Gleichnis zu verstehen und dieses Warten zu verstehen. Übrigens ganz nebenbei, wirklich eine schöne Sache, zu dem jungen Mann zu sagen, so, du willst heiraten, dann zeig jetzt mal, kannst du für deine Frau und Familie sorgen. Hier, bau mal. Und zeig mal, und wenn du fertig bist, ich als Papa schaue nochmal drüber. Und dann, wenn ich sage, gut, jetzt, okay, hol deine Braut, jetzt kannst du hin. Das haben die Juden im Hinterkopf und deswegen verstehen sie dieses Gleichnis auch gleich. Wir Westler sitzen da und denken uns, ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Warum dieses ganze Prozedere? Die Lieben, lasst uns das jetzt einmal übertragen auf das, was Jesus ja hier eigentlich sagen will, dieses geistliche Bild. Hier wird ein Ehevertrag geschlossen, eine Verlobung. Und diese Verlobung, dieser Vertrag sagt, es kommt ein Zeitpunkt, da werden wir Hochzeit feiern und werden zusammenziehen. Und es ist der neue Bund. Die Braut, das ist völlig klar, wer die Bibel liest, der weiß es, die Braut ist die Gemeinde. Das sind die Gläubigen aller Zeit. Und was tut der Bräutigam? Er bereitet Wohnungen vor, während die Braut auf ihn wartet. Und genau das ist jetzt unsere Zeit. Seit 2000 Jahren bereitet Jesus Wohnung. Und die Gemeinde wartet. Unser Gleichnis steigt also ein in dem Moment, als die Braut, die hier nicht erwähnt wird, und die Brautjungfern beim Haus der Braut sind und warten. Wann kommt der Bräutigam? Wann kommt er? Wochen vergehen, Monate vergehen, das Leben muss ja auch weitergehen so lang. Aber im Hinterkopf wissen sie, irgendwann kommt er und holt die Braut und wir müssen mit und sie begleiten. Jesus sagt selbst in Vers 1, 25, 1, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Wer sind diese Mädchen? Aus dem, was Jesus, unser Herr, uns hier sagt, geht ganz klar hervor, wer sie sind. Es sind alles bekennende Christen. Sie alle warten auf den Bräutigam. Geh mal auf die Straße und frag irgendeinen Menschen, interview ihn und sag, irgendwie aus der Menge gepickt im City Center, wartest du auf die Wiederkunft Jesu? Der würde dich schräg anschauen und wahrscheinlich denken, was ist das jetzt für einer? Im besten Fall weiß er noch, wer Jesus war, aber das war es auch schon. Wer in der Welt wartet auf Jesus? Auf sein Wiederkommen? Niemand. Die Gemeinde wartet auf Jesus. Alle Jungfrauen, alle jungen Mädchen hier sind Frauen. Es sind diejenigen, die behaupten, zu Christus gehören. Es sind diejenigen, die sich Sonntag für Sonntag in der Versammlung treffen. Es sind diejenigen, die sagen, ich glaube an Jesus und ich warte auf sein Kommen. Es sind diejenigen, die von einer Hochzeit wissen, die einmal in Zukunft stattfinden soll und für die gerade die Vorbereitungen getroffen werden, nämlich die himmlische Hochzeit. Und sie haben sogar ihr Hochzeitskleid an, sie haben ihre Fackel da. Äußerlich sehen sie alle 10 gut vorbereitet aus. Alle 10 scheinen nur darauf zu warten, dass das Fest losgeht. Und diese Fackeln, sie symbolisieren ihr Bekenntnis zu Jesus Christus. Und wenn man sich diese 10 jungen Frauen anschauen würde, würde man kaum einen Unterschied merken. Alle tragen die ähnlichen Kleider, alle haben eine Fackeln, alle warten auf die Braut. Auf den ersten Blick sind sie nicht zu unterscheiden. Aber Jesus sagt, 5 sind töricht oder man könnte auch sagen dumm und 5 sind weise oder klug. Was ist hier mit töricht gemeint? Wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, die Bergpredigt lesen, das macht Jesus das sehr, sehr deutlich. Ich musste gleich an das Gleichnis denken von den 2 unterschiedlichen Häusern, die auf unterschiedlichen Böden gebaut werden. Genau dasselbe in Matthäus 7. Die gleichen Worte verwendet Jesus und sagt, der Dumme, der Törichte, der baut auf Sand und sein Glaubenshaus kracht ein beim Sturm. Aber der Kluge und Weise, er baut auf Stein und sein Haus hält auf dem Sturm. Immer wieder nimmt Jesus diese beiden Bilder und deutet sie auf die Menschen, die sich zu ihm bekennen, um ihm nachzufolgen. Diese törichten Jungfrauen, ich würde nicht sagen, 50% der Gemeinde meint es ernst, 50% nicht, überhaupt nicht. Das ist ein Gleichnis. Wir dürfen jetzt nicht in jede Zahl und in jedes Ding ein großes Symbol mit hineinlegen, das allegorisieren. Aber Jesus ist hier klar. Er sagt, von denen, die warten oder zu warten scheinen, sind 5 unvorbereitet. Äußerlich machen sie den Anschein, aber innerlich nicht. Äußerlich bereiten sie sich auf die Ewigkeit vor, sie hören sich christliche Podcasts an. Äußerlich bereiten sie sich auf die Ewigkeit vor, sie diskutieren gerne über Theologie. Äußerlich bereiten sie sich auf die Ewigkeit vor und sind in Erwartung. Sie spielen vielleicht im Lobpreisteam mit, besuchen Endzeitkonferenzen, führen Auslandseinsätze durch, besuchen Gottesdienste, übernehmen Dienste. Aber das Innere, das Echte, das einzig Entscheidende ist nicht da. Es ist nicht da. Sie sind töricht. Jeder von außen sagt, du gehörst zur Hochzeitsgesellschaft, du wartest. Und sie selbst würden sagen, ich gehöre drauf, ich warte auf den Bräutigam. Und Jesus wird später sagen in Vers 10, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Äußerlich ist etwas da, aber die Herzen sind ungläubig, kraftlos. Ihr Leben geprägt von den Werken des Ichs und des Fleisches. Und dann sind da aber die 5 Klugen und diese 5 weisen oder klugen Frauen, was haben sie? Äußerlich ist es sehr ähnlich. Das, was wir als Religion bezeichnen würde, haben beide. Aber innen, in ihnen ist etwas vorbereitet und da. Und deswegen nennt Jesus sie klug. Geht bitte mit mir in 1. Thessalonicher 5. Ich würde als Parallelstelle das einmal mit hinzuziehen. Ihr Lieben, wenn es um die Erwartung von Jesu Wiederkunft geht, hat die Bibel immer die gleichen Bilder. 1. Thessalonicher 5, die Verse 4 bis 9. Sie beschreiben weise, kluge, Hochzeitserwartende oder kluge Menschen oder Gläubige, die auf diese Hochzeit warten. Hier geht es im Kontext um die Wiederkunft Jesu. Und hier heißt es, doch ihr, meine lieben Geschwister, lebt ja nicht in der Finsternis. Das wäre töricht, oder? Zu sagen, ich warte auf Jesus und ich lebe in Finstern. Ich lebe unter der Macht der Sünde. Aber er sagt, nein, ihr lebt nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des Tages. Nein, wir gehören nicht zur Finsternis und Nacht. Vers 6. Deshalb wollen auch wir nicht schlafen, Achtung, wie die anderen. Schlaft nicht, sagt Paulus in Thessalonichern, wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Schon wieder ist es da. Wir wollen wachen. Vers 7. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, tut es auch in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein. Und jetzt, was heißt das? Was heißt es, klug zu sein, sich vorzubereiten, dass Jesus wiederkommt? Viele gute Werke, immer in den Gottesdienst, viele Dienste. Nein, das ist Äußerlichkeit. Das sind gute Dinge, aber das ist es nicht. Was sagt unser Text in 1. Thessalonicher 5? Wer ist wachsam? Wer ist nüchtern und wartet auf ihn? Vers 8. Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein. Achtung, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Das ist es, was die weisen, klugen Christen ausmacht. Nicht ihre Theologie und Intelligenz, nicht ihr Bücherregal, was da drin steht, nicht ihre Dienste und Auslandseinsätze, nicht ihr Singen im Chor oder Lobpreis oder in der Kinderstunde. Wunderbare Dinge. Aber jemand kann sein ganzes Leben mit diesen Dingen verbringen und töricht sein, dumm sein, weil er das Zentrum nicht hat. Und das ist der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und der Hoffnung. In anderen Worten, die Wiedergeburt, den Glauben. Jesus selbst in sich. Das also bezeichnet Jesus als töricht. Wir könnten sagen, töricht, eine Art von Ausübung der Religion, die aber in sich kraftlos ist, zäh und träge ist, beladen ist. Da ist kein Fortschritt, weil er kein Geist ist. Klug aber zu sein heißt, den Weg des Glaubens zu gehen, Vergebung zu suchen vor ihm, Buße zu tun und in der Kraft dieses Lebens durch den Geist ein Leben zu leben, das ihn erwartet. Und jetzt, ihr Lieben, kommt etwas, und ich habe es lang nicht verstanden, Vers 5. Als aber der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Ich dachte irgendwie zuerst, okay, die Klugen sind wach und die Törichten schlafen. Das würde irgendwie Sinn machen. Aber Jesus sagt, der Bräutigam kommt nicht. Alle waren bereit und waren begeistert und dann stellt sich Müdigkeit ein, Trägheit, Schläfrigkeit, Langeweile. Da passiert ja gar nichts. Man wird schläfrig und schläft ein. Selbst wenn wir die Zeichen von der Wiederkunft Jesu sehen, die er uns im Kapitel vorher zeigt, es gibt eine Zeitspanne, die sich zieht, und in dieser Zeitspanne des Wartens sind wir gerade, und Jesus sagt hier, die Gemeinde wird schläfrig sein. Ich habe nachgedacht und dachte mir, kann das sein, dass man im Glauben ist und auf Jesus wartet, aber dass irgendwie alle schläfrig sind? Und ich musste sagen, ja doch, es stimmt, es stimmt. Kennst du eine Person, die, egal wann du sie triffst, in Begeisterung dasteht und sagt, und weißt du was, Jesus kommt wieder. Und beim nächsten Kaffee, und übrigens, bist du bereit, Jesus kommt wieder. Vielleicht wird es irgendwann mal sogar fast störend sein, und man wird, hey, jetzt hat es jeder verstanden, du wartest auf die Wiederkunft Jesu, aber eigentlich müsste das tatsächlich die Haltung sein, die wir haben sollten. Nicht in so einem übertriebenen, fanatischen Sinn, aber in einem absolut klaren, mein Herr kommt wieder. Und weise wäre es, jeden Morgen aufzuwachen und zu sagen, Herr, heute, ist es heute der 9. Mai 2024? Ich will bereit sein. Ich will warten, Jesus. Und mein Bereitsein wird sich nicht zeigen in Hilfe. Ich habe Angst. Bin ich überhaupt dabei? Wird meine Sünde mich nicht verklagen? Nein, ich bin sicher in meinem Herrn. Ich ruhe in ihm und in der Vergebung. Er lebt in mir, aber ich warte. Und ich eifere für ihn. Und ja, ich werde sündigen und versagen heute, aber ich lebe aus seiner Gnade. Herr, komm, wenn du heute kommst, ich will bereit sein. Herr, vielleicht treffe ich meinen Kollegen heute, ich will mit ihm darüber reden. Gib mir die Möglichkeit. Herr, ich stehe vor diesen großen Entscheidungen, diese Dinge zu kaufen oder nicht. Gib mir Weisheit, in dieser Erwartung zu leben. Wie würde das unseren Alltag verändern? Leben in der Naherwartung des Herrn. Was würde das verändern? Jetzt stell dir vor, du hattest gestern einen Streit. Und wachst am nächsten Tag auf mit, der Herr kommt wieder, sei bereit. Was muss jeder Gläubige tun? Ich muss es klären. Ich gehe hin und ich versuche, eine Versöhnung zu finden. Stell dir vor, du lebst in Habgier. Und alles besteht aus Zusammenraffen und Urlauben machen und noch Häuser bauen und Saunahäuser bauen und irgendwas bauen. Und der Herr redet aber und du bist wach und sagst, Herr, du kommst wieder, ich will weise sein, ich will warten. Und trotzdem weiß Jesus, wie das Leben ist. Und was sollen wir machen? Wir können uns nicht auf dem Rosenstein treffen und den ganzen Tag fast daheim singen und warten, bis er wiederkommt. Wir müssen leben als Gemeinde. Arbeiten, essen. Gärten umgraben, Häuser renovieren, Autos reparieren, Essen kochen, Wäsche waschen. Es ist ja ein Leben. Und Jesus weiß es, dass wir in diesem Spannungsfeld leben und jeder Gläubige, der noch so viel Eifer hat, Phasen seines Lebens haben wird, wo es schwer wird, wo er schläfrig wird, wo das Kommen des Herrn völlig aus seinem Kopf sein wird, alles sich drum drehen wird, was man hier tut. Und deswegen sagt Jesus, es ist ein Zustand des Erwartens und des Schläfrigseins. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wo würdest du dich einordnen? Ich rede nicht davon, nur noch von der Wiederkunft des Herrn zu reden, nur noch Israel-Konferenzen und Endzeitseminare zu besuchen. Darum geht es nicht. Es ist eine innere Haltung. Herr, du hast mich erkauft und ich weiß, du kommst wieder oder ich werde sterben und bei dir sein. Ich will bereit sein. Und wenn es heute ist, für dich leben. Das Warten. Man gewöhnt sich an die Tatsache, dass man essen, schlafen, arbeiten muss. Und trotzdem heißt es nicht, dass wir nicht warten sollen. Und dann, Verse 6 bis 9, der Bräutigam kommt. Der Bräutigam kommt. Um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf, siehe der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Und ich persönlich würde das so deuten, aus dem Kontext von Matthäus 24, dass Jesus sagt, da wird ein Ruf erschallen, siehe der Bräutigam kommt, und das werden die Zeichen der Zeit sein. Ich will hier nicht ins Detail gehen, aber die Bibel nimmt uns viele von diesen Dingen. Und ihr Lieben, wenn man die Bibel liest und es vergleicht mit dem, was geschieht weltpolitisch, dann müssten wir mehr wie jede Generation vor uns sagen, der Herr kommt bald. Das muss sowieso jede Generation sagen. Aber von dem, wie wir die Bibel lesen, das weckt doch Erwartung. Das weckt doch den Ruf, er kann kommen. Jederzeit. Und dann kommt der Bräutigam. Und ich will aus 1. Thessalonicher 4, Verse 16 und 17 vorlesen, wie das geschehen wird. Paulus, er lässt uns hier nicht im Unklaren, sondern offenbart uns, was es bedeutet, wenn der Bräutigam kommt, wenn Jesus auf diese Welt zurückkehren wird, sichtbar. 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken fortgerissen werden, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Ihr Lieben, es gibt zwei oder drei Haltungen oder vielleicht auch noch ein paar mehr, die ein Gläubiger haben kann. Die erste Haltung ist, ich beschäftige mich überhaupt nicht mit der Ewigkeit und der Endzeit. Ich lebe mein Leben so gut ich kann hier als Christ und warte mal ab. Das wäre nicht weise. Wir haben immerhin zwei Kapitel in Matthäus und die ganze Offenbarung, die über diese Zeit sprechen. Gott wollte uns hier etwas mitteilen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, den Hauptfokus seiner Theologie und seines Lesens sich mit der Endzeit zu beschäftigen und mit Streitfragen. Wann wird das tausendjährige Reich sein? Wird es sichtbar sein oder wird es geistlich sein? Kommt eine siebenjährige Trübsalzeit davor, dreieinhalb Jahre gut, dreieinhalb Jahre schlecht, Gräuel der Verwüstung dann, werden die Gläubigen davor entrückt, kommen sie danach wieder, müssen sie die Trübsalzeit durchleben oder nicht? Wie wird das Ganze sein? Ist das tausendjährige Reich schon gewesen bis nach 70 nach Christus? Da gibt es ja die wildesten Theorien zu alledem. Und ich habe den Eindruck, wer so mit dieser Frage umgeht, er wird vielleicht sagen, ich bin wach, ich beschäftige mich mit der Endzeit, aber darum geht es Jesus hier überhaupt nicht. Es geht nicht darum, Abläufe und Details zu kennen, es geht um eine Sache, ich komme wieder. Gestalte dein Leben so, dass du bereit bist. Ich möchte nicht damit sagen, dass wir uns nicht mit der Endzeit auseinandersetzen sollen. Es ist gut, es ist wichtig. Noch als Gemeinde brauchen wir hier einen Standpunkt, den wir lehren, uns erklären und wir bekennen uns zu einem sichtbaren tausendjährigen Reich. Aber es ist so schade, wenn Christen sich streiten, Schuld zuweisen, Trennungen geschehen aufgrund von dieser Frage, weil in einem sind wir vereint. Und das ist, Jesus kommt wieder. Sichtbar. Er kommt sichtbar wieder. Und ich würde euch sogar raten und aufrufen, liest die Bibel und studiert sie in Bezug auf die Endzeit. Das kann unser Herz so wach machen, aber doch nicht als Streitthema, sondern als ein Thema der Freude. Herr, du kommst wieder. Und ich will dich erwarten, ich will eine von den klugen Brautjungfern sein, ein kluges Kind von dir, das auf dich wartet und in Heiligung lebt. Wisst ihr, was erschreckend ist in diesem Gleichnis in Versen 6 und 9? Als dieser Schall ertönt, der Bräutigam kommt, da merken die törichten Jungfern, sie sind nicht bereit. Ich schaff's nicht. Ich bin nicht vorbereitet. Er kommt und ich bin nicht bereit. Dieses Bild vom Öl Manche Ausleger versuchen hier zu sagen, das Öl steht für den Geist, das Öl steht dafür. Ich glaube, Jesus will hier einfach sagen, ihr Herz ist nicht wiedergeboren. Sie sind nicht bereit für diese Ankunft und sie geraten in Panik. Sie laufen zu den anderen und sagen, gib mir was von deinem Glauben, gib mir was von dem, was du hast. Und die anderen sagen, das ist ein ganz starkes Wort, mitnichten, nie im Leben. Ich kann es dir nicht abgeben, es würde nicht für mich reichen, es ist ein Gleichnis. Nicht, dass man sagt, ich brauche ja genau selber genug Glauben, ich kann dir keinen geben. Ich habe einfach gesagt, nein, du musst selber gucken. Ich kann für dich nichts tun. Und wenn ich dein Pastor höchstpersönlich bin, dein Seelsorger, dein Mentor, ich kann nichts für dich tun. Du musst selber schauen, du musst zu Jesus kommen. Aber der Punkt ist, dass sie es nicht mehr schaffen, es ist zu spät. Der Herr kommt und sie sind nicht vorbereitet. Sie sind nicht bereit. Sie versuchen verzweifelt Rettung zu finden, aber es geht nicht mehr. Vers 10, als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Die Tür wurde verschlossen. Ihr Lieben, wir haben eine Zeit der Gnade, eine Zeit der großen, großen, mächtigen Gnade Gottes. Und überall auf unserer Welt wirkt Gott heute mächtig durch seinen Geist und durch sein Evangelium und ruft Menschen zu sich. In anderen Teilen der Welt geschehen große Erweckungen. Gott wirkt und er baut seine Gemeinde, aber diese Zeit wird ein Ende haben. Und ich will dich fragen, nicht links oder rechts, den Nachbarn oder die Gemeinde im Nachbarort, wie es bei denen ist, sondern jeden von uns persönlich, bist du bereit? Immer wieder höre ich in Zeugnissen, dass Leute sagen, ja, mir wurde in meiner Kindheit immer Angst gemacht, Jesus könnte ja wiederkommen und du könntest nicht dabei sein, und das wäre ja so schlimm und schlecht gewesen. Und ich denke mir, habt ihr eure Bibel nicht gelesen? Ja, wie oft soll Jesus es denn noch sagen? Seid bereit, ich komme wieder. Seid bereit, ich komme wieder. Das soll etwas sein, was uns erzieht, zu ihm hinzieht, um zu sagen, Herr, mein Herz soll bereit sein. Nicht durch Religion und ich tue das und ich diene hier, sondern mit dir, Jesus. Komm in mein Leben mit deiner Kraft. Ich fühle mich kraftlos. Ich will mehr von dir. Ich will dir folgen. Weil der Punkt wird kommen, wo die Tür verschlossen ist. Die notwendige Gnade wird nicht mehr da sein. Das, was jeder durchs Evangelium empfangen kann, dass ihm die Sünde vergeben wird durch Jesu Opfertod, wird nicht mehr verfügbar sein. Der verwandelte Charakter und das Ebenbild Jesu wird nicht mehr möglich sein. Und glücklich, glücklich sind die, die in der Zeit der Gnade umgekehrt sind und zu Jesus gekommen sind. Und dann in Vers 11 diese Worte von Jesus. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, und jetzt achtet darauf, was sie sagen, Herr, Herr. Sie haben ein Glaubensbekenntnis. Sie haben ein Lippenbekenntnis. Herr, Kyrios, Kyrios, Herr, mein König, mein König. Aber er war nicht ihr König. Herr, Herr, es erinnert uns an Matthäus 7, haben wir nicht in deinem Namen genau dieselben Worte auch in Matthäus 7 hinfort, ich kannte euch nicht. Und deswegen die Worte von Jesus in Vers 13, wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ihr Lieben, die Tür ist jetzt offen und ich will zu jedem ganz direkt reden. Die Tür ist offen und Jesus selbst sagt, ich bin die Tür. Geht ein durch mich, durch die enge Pforte auf den schmalen Weg. Sie steht weit, weit offen. Und um zu den weisen, klugen Frauen zu gehören, zu den Jüngern zu gehören, brauchst du nichts mitbringen, du kannst nichts mitbringen. Keine Werke, keine Besserung, kein Nichts. Alles, was du brauchst, ist zu Jesus zu kommen und Buße zu tun, zu glauben, was er getan hat, und sagen, Herr, bei dir will ich sein. Nimm die Welt, nimm diese Dinge, aber bei dir, Jesus, will ich sein. Ich will dein Kind sein und ich will dir folgen.
Die Tür ist offen, aber sie wird eines Tages geschlossen sein. Und einige werden nicht bereit sein. Einige werden diese Zeit und diese Zeichen sehen, wenn Jesus wiederkommt, und sie werden eingeschlafen sein, sie werden nicht vorbereitet sein und sie werden nicht dabei sein. Wir kennen nicht den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt. Niemand von uns weiß es. Ich hoffe und ich denke, es ist bald, aber wir wissen es nicht. Aber wir sind aufgerufen zu wachen, denn die Stunde und der Tag wird kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Botschaft hörst, diesen Text liest, aber Jesus macht es so weise. Er macht es so gut, weil er uns die Realität vorstellt und sagt, das ist ein zu spät kommen, das nie wieder aufgelöst werden kann. Und gleichzeitig ruft er und sagt, kommt, kommt zu mir und lebt für mich. Ihr Lieben, egal ob wir Teil der Gemeinde sind, getauft sind und in Diensten sind, an Himmelfahrt ist es ein guter Tag, um darüber nachzudenken, Herr, erwarte ich dich wirklich? Habe ich wirklich diese Erwartung? Du kommst und zeugt mein Leben davon, spricht es diese Sprache. Die Entscheidungen, die ich treffe, werden sie dadurch gelenkt. Die Beziehungen, die ich pflege, werden sie dadurch gelenkt. Die Dinge, mit denen ich mich befasse, werden sie dadurch gelenkt. Denn eins weiß ich, Herr, zu dir will ich und für dich will ich leben. Ich will lesen, um uns das letzte Bild zu geben auf das, was einmal sein wird, wenn alle vor dem Herrn stehen werden. Und ich will lesen, wie Jesus die empfangen wird, die für ihn gelebt haben, die bereit waren und die eingehen in seine Herrlichkeit. Matthäus 25, im selben Kapitel, die Verse 31 bis 40. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, so wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete des Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr gabt mir zu essen. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, schaut mal, das ist so schön, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Was für eine Schau auf den Tag, wenn wir vor dem Herrn stehen werden. Und wenn alles offenbar wird unseres Lebens. Und wenn wir uns freuen können und sagen können, Jesus, ich gehörte zu denen, die klug waren. In der Zeit meines Lebens habe ich mein Leben dir gegeben, deinem Evangelium geglaubt und habe gelebt in einer Haltung des Erwartens, dass er kommt, vielleicht heute schon. Amen. Lass uns gemeinsam beten, dazu aufstehen. Jesus, du kommst wieder und du sagst, wacht und seid bereit. Und wir wissen, Herr, dass dieses Wachsam und Bereitsein nur eine Grundlage hat. Und es ist dein Blut und dein Tod am Kreuz. Daran glauben wir, Herr. Und dafür beten wir dich an und für deine siegreiche Auferstehung. Herr, vergib uns. Vergib uns, wo wir uns verrannt haben im Alltag, es vergessen haben, wer du bist und was du für uns getan hast. Wir wollen für dich leben. Gieße deinen Geist aus, Herr, in unsere Herzen. Mächtig, überführe uns, zeige uns, lehre uns und ermutige du uns, dass wir mit Hingabe und Freude, mit Begeisterung für dich leben, diese Zeit nutzen, die du uns geschenkt hast, bis wir bei dir sind. Und ich bete für jeden, Herr, der hier heute ist, der noch nicht bereit ist, der noch nicht glaubt und von Neuem geboren ist, dass jeder heute umkehren kann, glauben kann und voller Gewissheit und Freude sagen kann, auch für mich starbst du. Für dich lebe ich und warte, dass du wiederkommst. Amen.